Der Schokoladen ist natürlich ein wichtiger Aufhänger, Solidarität zu zeigen mit alternativen Freiräumen in der gesamten Bundesrepublik. Das war unser erster Ansatzpunkt. Allerdings haben wir in Leipzig seit, Ende letzten Jahres auch eine heftigere Debatte, die jetzt nicht nur linke Szene oder Kulturzusammenhänge betrifft, sondern schon eine breitere Bevölkerungsgruppe, sag ich mal, mitnimmt, um Stadtentwicklung, um städtebauliche Veränderungen, um Verdrängungen, die zum Beispiel aus Sanierung von Häusern oder Entmietungspraktiken, also nicht so schönen Entmietungspraktiken von privaten Eigentümern, die zum Beispiel städtische Wohnungen übernommen haben oder abgekauft haben, entspringt.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Weil jetzt mal so von Halle aus kriegt man ja nicht unbedingt viel, oder beziehungsweise Gentrifizierung ist ja auch was nun schon seit Jahren Thema ist. Was ist jetzt seit einem Jahr konkret anders?
Ja, es ist so ein bisschen witzig. Wir hatten vor vier Wochen eine Veranstaltung mit André Holm, dem relativ bekannten Stadtsoziologen, der sagte, er hat sich immer gewundert, dass seine Kollegen in Leipzig das Thema von sich weisen und behaupten, dass das in Leipzig quasi nie relevant wird. Es gibt zwei Beispiele, denke ich, wo das Thema Gentrifizierung, Verdrängung so ein bisschen plastischer wird. Das ist zum einen die Windmühlenstraße in Leipzig. Da gibt es einen Wohnkomplex, also ziemlich große Bauten. Die gehörten bis Anfang, Mitte letzten Jahres, bis zum April der LWB, das ist die Städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die hat sie dann verkauft an einen privaten Investor. Und der ist natürlich dann mit Sanierungsszenen aufgewartet, was wahrscheinlich nicht das Schlimmste wäre. Das Schlimme ist, dass er bestimmte selbstgemachte Eigenheiten an diesem Block, zum Beispiel in dem Innenhof des Blocks, ein Spielplatz, ein Aufenthaltsort für die Familien und jungen Leute, die dort wohnen, einfach tilgen will. Und er hat auch so ein bisschen selektiv geguckt, welches Gewerbe er überhaupt noch in diesem Block haben will. Also da ist so ein bisschen kleinteiliges Kreativgewerbe, sag ich mal, ein Fahrradladen, ein Kunstladen, ein Café und so weiter. Und besonders widerspenstigen Gewerbetreibenden, sag ich mal so, die sich jetzt gegen diese Übernahme oder gegen so ein rigoroses Vorgehen, gegen, ich sag jetzt mal, das, was die Bewohnerinnen sich dort geschaffen haben an Eigenheiten, die besonders laut geworden sind, besonders kritisch waren, die mussten sogar jetzt schon das Feld räumen, denen wurde der Mietvertrag nicht verlängert zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das zweite konkrete ist ein ähnlicher Fall. Da hat die LWB auch privatisiert, eine relativ große Immobilienfirma, zwei Wohnblöcke verkauft in der Südvorstadt in Leipzig. Und hier ist zu beobachten, dass der neue Vermieter die vor allem WG-orientierte Bewohnerschaft dort so ein bisschen raushaben will. Oder es gab verschiedene Änderungen in Mietverträgen, die relativ willkürlich waren, und es gab schon erste Räumungsklagen. Manche sind dagegen angegangen, haben es geschafft, und manche sind eben gescheitert und mussten dort das Feld räumen. Und ich glaube, das sind so zwei Beispiele, die so ein bisschen das untermalen, was hier in Leipzig eben auch läuft. Es gibt keine feste Zahlenbasis, das sagen auch Kritikerinnen derer, die jetzt groß die Anti-Gentrifizierungsfahne schwingen. Also es gibt kein Datenmaterial, was wirklich belegt, dass es hier große Verdrängungsprozesse im Stadtgebiet gibt. Aber es gibt so eine Andeutung. Also angedeutet ist, dass in bestimmte Viertel, zum Beispiel im Plattenbauviertel Grünau, Paunsdorf, die eher am Rande der Stadt liegen, dass dort eher die Leute hingedrängt werden, die nicht so vermögend sind, die ALG-2-Empfängerinnen sind. Und die finden in restlichen Stadtgebieten, im Zentrum, in der Südvorstadt und so weiter, finden langsam aber sicher keine Wohnung mehr. Und das ist ein Problem, was sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich zementieren wird.
Nun, so wie du das beschreibst, oder das ist vermutlich auch allen Leuten klar, das sind ja, ich sag jetzt mal, ganz normale kapitalistische wirtschaftliche Prozesse, die da stattfinden, ne? Also da sind Bauunternehmer, Vermieter und so weiter, die da spielen. Weiß ich nicht, ob man sich mit denen tatsächlich so eins zu eins einigen kann. In Berlin ist es ja dann auch ein politisches Thema geworden. Das wäre also jetzt genau die Frage, was fordert ihr von Kommunalpolitik oder regional, meinetwegen auch Bundespolitik?
Ja, der Prozess oder die Diskussion in Leipzig gehen zugegebenermaßen erst so richtig los. Wir hatten vor einer Woche eine Veranstaltung Auch zum Thema, da war, glaube ich, zum ersten Mal die Stadt mit einem Amtsleiter vertreten. Und dort wurde erst so ein bisschen konkreter, was man über die Analyse, dass es hier solche Verdrängungsprozesse gibt und geben wird im verstärkten Maße. Leipzig ist ja eine sogenannte wachsende Stadt, auch wirtschaftlich gut aufgestellt oder will sich wirtschaftlich gut aufstellen. Da fallen eben bestimmte soziale Belange runter. Und hier wurde zum ersten Mal überhaupt eingekreist, was Methoden wären, um jetzt innerhalb des Kapitalismus natürlich bestimmte Sachen einzudämmen. Und das ist natürlich zum Beispiel die Stärkung städtischer Wohnungsbaugesellschaften. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Leipzig, die will weiter Wohnungen verkaufen. Da haben wir natürlich gefragt, wo werden die Wohnungen verkauft? Wird da auch geguckt, ob das Stadtteile sind, die so eine Garantie für bestimmte Bevölkerungsgruppen eigentlich noch vorhalten müssten. Dann gibt es natürlich solche Sachen wie Erhaltungssatzung, ne? Also wo bestimmte bauliche Komplexe einfach bewahrt, sage ich mal, werden können. Über das Baugesetzbuch läuft das, glaube ich. Und es gibt bestimmte Methoden, das hat hier vor allem auch André Holm eingespeist, oder bestimmte Forderungen, die sich natürlich an der Bundesebene richten, dort Mieterrechte einfach zu stärken. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wenn Wohnungen neu vermietet werden, kann da einfach willkürlich die Miete angehoben werden. Das ist in Berlin wohl gang und gäbe und treibt dort auch den Mietspiegel quasi in die Höhe. Und da fordern eben Experten, dass da im Bau, ich weiß gar nicht, wie das Gesetzbuch heißt, aber dort, wo Mieterrechte vielleicht verankert werden oder Mietgeschichten, dass dort sowas eingedämmt oder verhindert werden kann, dass so eine Willkür von Vermietern passiert. Das sind so jetzt realpolitische Handlungsansätze. Ne? Und wir sind uns ganz klar, noch der eine Satz, dass es natürlich eine sozialpolitische Debatte ganz stark ist. Also Leipzig gilt in Sachsen als Armutshauptstadt. Wir haben ja so eine doch größeres oder wachsendes Spektrum an sozial benachteiligten Leuten. Und man muss natürlich so eine grundsätzliche sozialpolitische Debatte daraus machen, aus dieser Gentrifizierungs- und Städtebaudebatte.
Mhm. Woran liegt denn das, dass jetzt gerade, also so wie du Leipzig beschrieben hast, dass die kommunale Verwaltung dann also jetzt erst mit zum Thema umgeht oder anfängt, sich damit zu beschäftigen?
Sie macht es ja gar nicht, das ist das Problem. Also okay, ja. Der Baudezernent hat im Januar in einem Stadtmagazin hier ein Interview gegeben, da wurde er nach Gentrifizierung gefragt und da hat er das ganz klar von sich gewiesen. Und ähnlich war das bei dem städtischen Vertreter auf unserer Podiumsveranstaltung. Der hat sich überhaupt nicht eingelassen zuerst auf dieses Thema und hat dann erst am Ende, nachdem er 2 Stunden, glaube ich, belagert wurde von erzürnten jungen Menschen, hat dann eingelenkt, dass das doch ein Thema werden könnte für die Stadtpolitik. Ja.
Und warum wird das so ignoriert?
Ich weiß nicht, die Probleme werden nicht gesehen. Ich glaube, hier, wir hatten einen relativ guten Input zum Beispiel auf dem Podium von einem Professor, der Gentrifizierungsprozesse in Ostdeutschland beschrieben hat und der die ganz klar als nachholende und eher, jetzt muss ich mal nach dem Wort nachdenken, also eher weiche Gentrifizierungsprozesse, die so schleichend kommen, beschrieben hat. Also wir haben hier hohe Leerstandsquoten, die langsam aber sicher abschmelzen. Und wir haben einen boomenden Markt für Immobilieninvestoren und das ist so eine sehr aktuelle Entwicklung, die von kommunalen Verwaltungen vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen wird.
Mal zurück zu dem Anlass, also Schokoladen, das ist das, was hier durch die Medien gegangen ist, das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum ihr diese Demonstration angemeldet habt. Jetzt zeichnen sich da so Lösungen ab, also die Räumung ist also zumindest für morgen erstmal verschoben, es ist ein Austauschobjekt irgendwie im Gespräch. Wie schätzt du solche Ergebnisse ein?
Es ist natürlich unterm Strich erstmal positiv, oder als erster Punkt ist es positiv, dass es jetzt so einen Aufschub gegeben hat. Wir haben auch diskutiert, ob wir die Demonstration noch machen oder ob wir die vielleicht auch aufschieben. Aber Fakt ist ja erstens, dass eine Lösung erstmal noch nicht da ist. Es ist quasi erstmal nur eine Fristverlängerung, um eine Lösung zu finden. Und zweitens, da würde ich auch wiederum mit André Holm gehen, der massiv doch darauf hinwies, warum oder die Frage stellte, warum kommt so eine Lösung erst nach so massivem politischem Druck zustande? Und er hat dafür plädiert, eben auch diesen Druck aufrechtzuerhalten und den auch auszuweiten. Und vor dem Hintergrund haben wir uns natürlich gesagt, wir machen das trotzdem und vertrauen erstmal noch nicht auf diese vermeintliche friedliche Lösung.
Das heißt aber auch, dass man um jedes Objekt wieder neu streiten muss.
Das heißt es, ja.